Mauer. Nehmt den Besen, kehrt die Schwelle. Wir reiten jetzt auf.
Norawelle, die Hälfte des Äthers.
Anagan? Wer oder was ist Anagan? Eine neue Szenezeitung? Na prima. Was? Die machen nur Frauen? Na, ich weiß ja nicht. Wohl wieder so ein feministisches Blättchen. Was schreiben die denn? Und für wen schreiben die überhaupt? Für jede, die Lust hat, es zu lesen. Und warum schreiben die? Aha, aus Spaß. Na, das ist ja wohl ein bisschen wenig. Ach so, die finden, dass Männer viel zu viel sagen und dass sie auch was zu sagen haben? Ist das alles? Haben die denn überhaupt ein inhaltliches Konzept? Wie? Die wollen keine festen Schubladen? Na, ich weiß ja nicht, ob das wohl gut geht und überhaupt.
Der Legende nach soll sie durch die Hände von verschiedenen berühmten Frauen gegangen sein. Von der Louise Michel, von der Vera Figner, von der Emma Goldman. Oh, das ist Legende. Anagan ist eine Knarre und eine Frauenzeitung aus Berlin. Richtiger ist, Anagan ist eine Frauenzeitung aus Kreuzberg. Gegeben hat sie sie anderthalb Jahre lang, im 84 und im 85. Traurigerweise ist ausgerechnet die letzte Nummer im September 85 um Kontinuität gegangen. Hier in Zürich haben sie sehr wahrscheinlich nur wenige Frauen gekannt. Das ist darum schade, weil, wie wir später noch darauf kommen, da noch gar aus einer interessanten Ecke aus der Szene kommt.
Was wir nicht sind.
Die kleine Schwester von der Radikal.
Die große Schwester von der Radikal.
Ein feministisches Blättchen mit frauenspezifischen Themen.
Dogmatisch.
Die Girls von den Mackern aus der Szene.
Langweilig.
Was wir sein wollen.
Ganz toll.
Noch besser.
Zeitung fürs Auge, fürs Hirn und fürs Gefühl.
Platt mit Themen aus allen Lebensbereichen.
Wertvolles Produkt mit Artikeln und Fotos und Collagen und Bildern und Gedichten von Frauen.
Die tapferste Zeitung, seit es Frauen gibt.
Was wir sind.
Völlig chaotisch.
Eine Gruppe von ca. 15 Frauen, die sich alle mehr oder weniger gut kennen und mögen.
Zeitung für Frauen, die was Konkretes tun wollen. Links, autonom, antiimperialistisch, radikal und zornig und militant.
Frauen, die mit Frauen zusammenwohnen. mit Männern leben, mit Frauen trinken, mit Männern essen, mit Frauen tanzen, mit Männern schlafen und die es immer noch nicht aufgegeben haben.
Die tapfersten Frauen, seit es Zeitungen gibt.
Fasziniert hat mich Adana Gahn mängs. Zuerst vielleicht, dass es sie überhaupt gegeben hat, in einer politisch schwierigen Zeit, wo wir unter uns um Positionen gestritten und gekämpft haben. Dann, dass sie in der Frauenszene als Novum dargestanden ist, als radikale Frauenzeitung, neben den eher pazifistischen Zeitungen aus der Frauenbewegung, aus der Lesbenbewegung, wie zum Beispiel die Courage, Thema oder in Zürich die Frauenzeitung. Fasziniert hat mich auch, dass sie darauf beharrt hat, ihre radikale Weltanschauung auch mit Frauenansichten zu verbinden. Immer der Frage nach, ob Frauen doch nicht anders sehen als Männer, dass sie anders gewichtet und darum einen eigenen, radikalen Standpunkt sich erarbeiten müssen. Ich habe mit zwei Frauen von Dana Gahn geredet. Wieso kommen in Berlin Ende 1983 Frauen überhaupt auf die Idee, eine Zeitung zu machen, wo es eigentlich in der Frauenbewegung und auch in der Häuserbewegung schlecht aussieht, wo andere Zeitungen wie die Courage und die Radikal in den letzten Zügen liegen?
Also entstanden ist Anna Gahn so im Herbst 83, und zwar im Rahmen von einem Kongress, der nannte sich Radikal und Zornig. Und es war ein Solidaritätskongress zu den Prozessen gegen die Radikal. Und wir hatten damals die Idee, eine Veranstaltung nur für Frauen zu machen, mit dem Titel Die Frauen, die Autonomen und die Lust zu siegen. Da kamen überraschend viele Frauen. Das war eigentlich auch eine ziemlich gute Diskussion, wo dann so rauskam, dass sich etliche Frauen, die einfach sich dieser Häuserkampfszene oder auch autonomen Szene in anderen Bereichen zugehörig fühlen, trotzdem noch ziemlich viel Anliegen haben, als Frauen zu Wort zu kommen. Und es war eigentlich ein ziemlich rasanter Prozess, also wie schnell das ging von dieser Veranstaltung und der Überlegung, dass es notwendig wäre, ein Forum für Frauen zu haben, hin zu der Produktion von wirklich so einem konkreten Blatt. Und ich glaube, wir haben dann im Februar 84 schon unsere erste Nullnummer gemacht. Und die Frauen, die sich dort zusammengefunden haben, kannten sich zwar vorher nur teilweise, zum Teil auch gar nicht. Und ja, wir sind dann aber auch wirklich ziemlich schnell zusammengewachsen zu so einer recht festen Gruppe.
Woher kommen die Frauen, die bei Dana Gahn mitgemacht haben?
Na, ich denke, abgesehen davon, dass natürlich jeder individualistisch einen anderen Weg hatte, bis zu dem Punkt, wo sie Dana Gahn gemacht hat, waren gemeinsame Erfahrungen, das denke ich, die letzten zwei Jahre Häuserkampfbewegung hier in Berlin, größtenteils, ich glaube fast ausschließlich in gemischten Häusern, keine Frau, die in einem Frauenhaus gewohnt hat. Und das, denke ich, ist der Hauptgrund und die Gemeinsamkeit gewesen. Teilweise auch größtenteils auch Frauen, die an der Uni waren, die das entweder abgebrochen haben oder zu Ende gemacht haben, aber ich glaube, die Haupterfahrung war wirklich die Häuserkampfbewegung.
In einer von der ersten Nummern habe ich folgenden Textauszug gefunden. Eine neue Frauenzeitung, von Frauen aus der Szene, von Frauen, die nichts mehr mit der Frauenbewegung zu tun haben oder noch nie hatten. Wieso grenzt sich da noch ganz so von der Frauenbewegung ab?
Also diese Abgrenzung kam, glaube ich, daher, dass so die Frauenbewegung eine Zeit lang einen sehr schlechten Ruf hatte, gerade in dieser Häuserkampfbewegung, weil sie von Seiten der Courage vor allen Dingen so vertreten worden war, Frauen sind gewaltfrei, pazifistisch, sie haben mit den Machern auf der Straße, mit den Streetfightern überhaupt nichts zu tun. Mhm. Und da konnten sich etliche Frauen eben überhaupt nicht mehr mit identifizieren. Und es, glaube ich, war für einige von uns irgendwie so der springende Punkt auch zu so einer irgendwie emotionalen Distanz. Ne? Aber ich denke, das gilt wirklich nicht für alle. Ne? Also andere haben vorher schon eine ganze Weile in Frauenprojekten gearbeitet oder auch nur in Frauenprojekten und haben auch ein bisschen mehr so von theoretischen Diskussionen auch mitbekommen. Aber was wir schon wollten, das war nicht so eine Fortsetzung von der Courage, die zu der Zeit dann auch praktisch eingegangen ist. Wir wollen schon versuchen, irgendwie einen neuen Ansatz zu finden. Also eben nicht dieses Festlegen auf Themen, die ja, womit man dann auch so Frauenecken installiert. Mhm. Sondern wir wollten versuchen, also so eine Ausstrahlung zu haben, also auch wirklich auch Männer zu konfrontieren mit dem, was wir schreiben und auch was zu verändern. Mhm. Also weil das Bedürfnis kam ja aus so einem Wunsch, bestimmte Umgangsformen, Verhaltensweisen, Wahrnehmungsformen schon auch irgendwie anzugreifen und zu verändern.
Mhm. Anna Gahn hat sich nie in eine bestimmte Richtung drängen lassen. Es hat alles sollen Platz haben, zumindest alles, was die 15 Frauen, die mitgemacht haben, zu vertreten haben. Steckt trotzdem ein Konzept hinter dem vordergründigen Nicht-Konzept?
Ich glaube, mit dem Konzept haben wir uns recht schwer getan. Aus dem einfachen Grund, weil viele Frauen dabei waren, die noch nie Zeitung gemacht haben. Es waren ein paar Frauen dabei, die schon mal in einer Zeitung gearbeitet haben. Immer in linken Zeitungen. Und unser Ansatz war eher der, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt einfach mal langwierige, langfristige, langweilige Diskussionen über Konzepte und was soll rein und was soll nicht rein, hemmt irgendwie die Euphorie. Und es ging wirklich uns darum, wir fangen jetzt einfach an und wir probieren es. Wir hatten kein Geld, wir haben eigentlich alles zusammengepumpt von der Layoutschere bis ja, eigentlich auch
Kleber.
Bis zum Geld für die erste Nummer ist man eigentlich nicht da. Ja? Außer irgendwie im Kopf die Idee, wir machen jetzt eine Zeitung, ja? Was immer das auch sei. Und sie ist geprägt worden, denke ich, immer sehr stark, auch bis zum Ende, von Gruppen innerhalb der Redaktion. Es gab, glaube ich, nie eine einhellige Meinung innerhalb der Redaktion zu irgendeinem Thema, sondern ich glaube, und das war auch oft das Spannende, aber auch das Nervenaufreibende an den Diskussionen, dass alle sich mehr oder weniger individualistisch verstanden haben und sehr vehement auch ihre Standpunkte vertreten haben. So dass die Diskussionen oft schwierig zusammenzufassen waren und von daher auch in der Zeitung schwierig wiederzugeben waren. Es gab natürlich die Idee, dass alle Artikel diskutiert werden sollen. Dann gab es natürlich ein paar Frauen, die meisten leider, die das natürlich nicht geschafft haben pünktlich, worauf dann die Artikel oft während der Produktion diskutiert wurden. Dann gab es ein paar Artikel, die wurden dann gar nicht diskutiert, weil die Frauen eine bestimmte Stellung hatten innerhalb von der Redaktion. Dann gab es die Artikel von draußen, wo ich glaube, dass es für die Frauen wirklich sehr schwer war. Wir haben oft den Vorwurf bekommen, wenn Artikel von draußen kamen und die vorgestellt wurden, wir wären ein solch fester Monolith-Block, an dem man überhaupt nicht rankam. Was natürlich für uns überhaupt nicht so war, weil wir uns schon sehr verschieden gefunden haben. Mhm. Und das war wohl das Schwierigste. Aber so als Konzept gab es eigentlich eher so, es gab auch keine Abstimmung mehr, sondern es war so Gefühl und Überlegung und Spaß und soll man das jetzt reinnehmen oder nicht? Ist es provokativ oder ist es schon 5000 Mal gesagt? Das war mehr so die Konzeption.
Ja, aber wir hatten schon ziemliche, also es gibt schon Punkte, an denen sich total Differenzen aufgemacht haben. Und das eine war zum Beispiel, ob wir wirklich für alles offen sein sollen, was von draußen kommt. Also wir haben das vor allen Dingen an so Prozesserklärungen diskutiert. Mhm. Und das war schon eine ziemlich harte Diskussion, weil einige vertreten haben, wir sind Forum, wir haben in erster Linie die Aufgabe zu informieren. Mhm. Und einige haben gesagt, wir orientieren uns an uns selbst, an der jeweiligen politischen Einstellung der Einzelnen. Also wir bestimmen schon so eine Art Linie. Mhm. Und der Konflikt hat sich eigentlich durchgezogen bis zum Schluss. Mhm. Also einerseits so eine Verbundenheit gegenüber der Szene im allerweitesten Sinne und ja, eine klaren Wertung der einzelnen Redaktionsmitglieder. Mhm. Und das hat sich also je nachdem durchgesetzt für die eine oder andere Nummer, je nach so auch ein bisschen nach Kräfteverhältnis innerhalb der Redaktion.
Eine der besonderen Qualitäten von Anna Gahn war, dass sie ganz verschiedene Themen hat können unter einen Hut bringen. Das ist von klassisch feministischen Themen wie Abtreibung, Schwangerschaft, Verhütung oder Gewalt, Alltagsgewalt an Frauen übergegangen zu eher klassisch antiimperialistische Themen wie Internationalismus. Über Nicaragua hat es Mengenberichte gehabt, Bevölkerungspolitik oder auch eine rechte kontinuierliche Serie über Gentechnologie. Daneben hat es aber auch sehr private Artikel gehabt, direkt aus dem Kiez, also im Quartier raus, aus der Szene, Szenentratsch manchmal sogar. Dann ausgereiftere Artikel über Eifersucht oder, was ich spannend gefunden habe, über das Verhalten von Frauen in gemischten Gruppen. Dann hat es auch Literaturbesprechungen gehabt, da ist es Kundenbund zu und her gegangen. Das hat können Literatur über Knast sein, ist aber übergegangen bis zur Kunst. Mich tut es interessant zu wissen, dass in Berlin Frauen etwas geschafft haben, wo ich mir für Zürich überhaupt nicht denken kann. Nämlich Positionen in einem Heft zu vertreten, wo wir da 2, 3, 4, vielleicht sogar noch mehr Hefte dafür brauchten. Als Beispiel habe ich mir 2 sehr gegensätzliche Texte ausgesucht. Im einen geht es im Bereich der Gentechnologie um Leihmütter. Im anderen geht es um Eifersucht.
Leihmütter oder die Kinder bringt doch der Storch. Das Bild der Leihmutter in allzu vertrauten Färbungen. Heilige und Sünderin, Mutter und Hure. Alte, patriarchale Zerrbilder von Frauen, Vermächtnisse von Vätern an ihre Söhne. Ein besonderer Schatz im Repertoire männlicher Unterdrückungsmechanismen. Heute holt Mann diese Zerrbilder von Frauen mit neu erwachter Leidenschaft aus der Mottenkiste und diskutiert in der Öffentlichkeit laut und beredt das Pro und Contra der Leihmutterschaft. Jedoch vorwiegend unter den oben erwähnten Gesichtspunkten. Ist die Leihmutterschaft moralisch verwerflich oder erwünscht? Handelt es sich um eine neue Form der Prostitution oder um humanitäre Hilfe? Bodyleasing heißt das neue Geschäft, das sich mit der Vermittlung und Vermarktung von Frauenkörpern zum Zwecke der Produktion von Kindern beschäftigt. Dies ist nur eine der neuen flott klingenden Bezeichnungen für diesen Zweig einer schnell expandierenden Fruchtbarkeitsindustrie. Frauen, die sich für das Austragen einer Schwangerschaft zur Verfügung stellen, werden, je nach Szene, als Leih- oder Surrogatmutter, moderne Amme im Weltraumzeitalter, professionelle Brüterin oder schlicht und einfach als ambulanter Brutkasten bezeichnet. Angebot und Nachfrage bezüglich dieses Berufs sind im Moment im schnellen Wachstum begriffen. Schon gehen Überlegungen von US-amerikanischen Managern solcher Leihmutteragenturen dahin, in Zukunft die Surrogatindustrie in sogenannte Billiglohnländer auszulagern, wo die Kinderproduktion schneller, massenhafter und billiger möglich werden soll. Tatsächlich sind jedoch die Bestellväter die Schlüsselfiguren dieser neuen Surrogatindustrie, was unter anderem daraus hervorgeht, dass zwar in bestimmten Fällen auch einzelne, gesellschaftlich anerkannte, ranghohe Männer die Produktion von Kindern in Auftrag geben können, jedoch niemals einzelne Frauen. Es sind die fruchtbaren und zeugungswilligen Ehemänner, die sich ihren Nachwuchs vom eigenen Fleisch und Blut sichern wollen. Oft existieren in den Familien solcher Männer bereits Kinder, doch leider in diesen Fällen nur Mädchen oder Kinder aus früheren Ehen der Frauen, also Kinder fremder Männer. Eifersucht. Es ist überhaupt alles ungeheuer vielschichtig mit der Eifersucht. Ticke ich aus, wenn der Lover nur mit jemand flirtet oder erst dann, wenn er mit ihr im Bett landet? Wobei es dann noch den kleinen, aber bedeutsamen Unterschied zwischen einer Nacht und mehreren Nächten gibt. Oder dann, wenn er sich ernsthaft für jemand anderes interessiert, wenn sie plötzlich Vertraute, Gefährtin, Seelentrösterin wird und meine Bedeutung schrumpft? Oder bekomme ich es eher klar, wenn ich die Frau auch mag und mit ihr reden kann? Diese allseits bekannten Frauengespräche, in denen irgendwann unweigerlich die Frage nach der mangelnden Solidarität auftaucht und es klar wird, dass sie mir nichts wegnimmt. Allerdings sind die Experimente mit den Dreierkisten ja auch meist sehr kurzlebig. Besser ist es, wenn ich die Frau sowieso völlig bescheuert finde. Dann stimmt das Feindbild. Sie ist schuld, er ist schuld und ich kann portionsweise schlechtes Gewissen verteilen und rumschimpfen und ihm auch noch schlechten Geschmack vorwerfen. Frauenfeindlicherweise zu all seinen sonstigen Verfehlungen. Aber nein. Erstens leben wir ja in der berühmt-berüchtigsten Szene, und da ist alles völlig anders als bei Familie Müller. Und außerdem Wozu ist der Kopf in solchen Situationen denn da, wenn nicht zu Rationalisierungen, mit denen man alles in den Griff kriegt? Also, Ansprüche müssen her. Eifersucht ist bürgerlich, Eifersucht ist unpolitisch, ist Besitzanspruch. Kurz, wer eifersüchtig ist, ist doof. Diese Anti-Eifersuchtsfraktion besteht vor allem aus Leuten, die in Zweierbeziehungen die Ursache fast allen Übels sehen und doch die ganze Zeit verzweifelt auf der Suche nach einer sind. Freiheit und Abenteuer so lange, bis sie sich verlieben. Na prima.
Wieso ist es möglich gewesen, so thematische Gegensatz in einem Heft abzudrucken?
Ja, ich denke, das ist, was wir vorhin gerade schon gesagt haben, das war eigentlich, also dass der gemeinsame Wunsch hier als Frauen so ein Projekt zu machen, also das schon getragen hat auch die politisch-inhaltlichen Differenzen. Mhm. Also ich denke, da war auch unser persönlicher Bezug zueinander groß genug, ne? Weil es durchaus so war, dass jetzt in Anführungsstrichen verfeindete Positionen persönlich miteinander befreundet waren, zum Teil, ne? Und das hat dann so Sachen schon ja, tragen können. Also wenn das nicht gewesen wäre, das bestimmt viel früher geknallt. Ne? Mhm. Und ich denke, einig waren wir uns eben schon auch, dass wir jetzt nicht so, ja, also ein Linienblatt wollten wir nicht sein. Ne? Und wir hatten ja auch einen Anspruch, dass wir, also auch so dieser ästhetische Anspruch, also dass auch die Bilder bei uns Sachen ausdrücken sollen und dass es schön sein soll anzuschauen. Also das war auch so ein ganz starkes, verbindendes Moment. Ne? Also eine Zeitung zu machen, die auch unheimlich, ja, die anspricht, die anregt und die nicht irgendwie immer wieder die gleichen Positionen wiederkäut.
Ich glaube auch, dass das, also wenn es eine Einheitszeitung gewesen wäre, mal in Anführungsstrichen, hätten wir das auch viel früher aufgegeben. Ich glaube, einer von unseren Wünschen, also meiner war es, und ich denke, das war bei den anderen Frauen auch so, war in einer Zeit, wo hier nichts passiert ist, ja, wo es irgendwie wirklich ruhig und alle haben da gesessen und keinem fiel was ein, ne? Ein Versuch, was dagegen zu setzen, ne? Ein Versuch, sich nicht damit abzufinden und ein Versuch auszuprobieren, auf einer schriftlichen Ebene auszuprobieren, also nicht einen radikalen Bruch im Alltag zu machen, sondern innerhalb von einer Zeitung versuchen aufzuzeigen, was noch geht und was nicht geht. Und von daher sind die Geschichten, glaube ich, auch sehr nebeneinander, weil wenn du eine persönliche Geschichte geschrieben hast, gibt es immer wieder einen Moment, wo du dann wieder in eine sehr, sagen wir mal, offiziell politische Geschichte wieder zurückfällst. Ja? Und dieses Hin- und Herschwanken, glaube ich, war immer in der Redaktion und das hat sich auch immer in der Zeitung wieder gespielt.
Thank you.
In Kreuzberg hört man vor allem von Mannenseite her oft, dass Anagan halt doch nur die kleine Schwester von der Radikal ist. Also die Radikal, wie der Name schon sagt, einem militanten Widerstand verpflichtet. In der Anagan das Gleiche. Das gleiche 80er-Layout, die gleiche Linie, die gleichen Themen. Einfach alles durch die feministische Brille angeschaut.
Das finde ich überhaupt nicht. Also abgesehen davon, dass man sich natürlich nicht gerne sagen lässt, dass man die kleine Schwester von irgendjemandem ist. Da denke ich, stimmt es auch inhaltlich deshalb nicht, weil die Radikal nie die Themen aufgegriffen hat, die wir aufgegriffen haben. Ich denke, es hätte der Radikal gerne zu Gesicht gestanden und ihnen auch gerne gefallen, uns als Beiblatt zu haben innerhalb ihrer Zeitung. Was das Aussehen angeht, denke ich, dass die Radikal in einer bestimmten Art und Weise ein Layout kultiviert hat, was sie auch nicht erfunden haben, was da war, aber was mit ihrem Namen verbunden ist, was natürlich unseren Blick an einer bestimmten Stelle geschult hat. Also dieses, das Radikal-Layout ist ja quasi immer das, du nimmst ein großes Foto und legst dann quasi den Text drüber, das ist die, patentierte Layout der Radikal. Was wir zum Teil am Anfang auch hatten, aber ich finde, wenn du wenn man die Zeitung durchguckt, hat sich das Layout schon etwas gewandelt. Und was natürlich auch richtig ist, die Radikal-Menschen, Macher, haben genau in derselben Szene oft gelebt wie wir. Von daher gibt es einen bestimmten gleichlautenden Sprachkontext. Es gibt Themen auch, die die Radikal aufgegriffen hat, die wir auch aufgegriffen haben. Aber ich finde, man kann sie total schlecht vergleichen, weil eigentlich, wie wir angefangen haben, haben sie aufgehört. Und die Radikal, die danach kam, also die ganz subversive Radikal, denke ich, ist auch von vielen nicht mehr getragen worden, die früher die Radikal gemacht haben.
Was sind die konkreten Unterschiede zwischen Anagan und dem Radikal? Sind die tatsächlich inhaltlich festzumachen oder liegt es nicht auch eher an der Art und Weise, von der Angehensweise? Also gibt es einen Unterschied, wie Frauen oder Männer Zeitung machen?
Es ist bei der letzten Nummer, bei der Kontinuität vor allem aufgefallen, aber auch bei früheren Artikeln, dass dieselben Artikel, denke ich, in der Radikal viel länger gewesen wären, weil sie weiter ausgeführt worden wären. Und die persönliche Betroffenheit, die oft da drin war, die Verknüpfen von der eigenen Geschichte in einer Radikal auf eine höhere politische Ebene gehoben worden wäre, dadurch wird sie theoretischer und dadurch wird sie einfach auch schwergewichtiger. Ich glaube, das ist für mich inzwischen der große Unterschied zwischen der Anagan und der Radikal.
Wobei ich aber finde, dass diese Verknüpfung oder eben dieses Nicht-Aufgeben zu der eigenen Person für mich eine total wichtige Geschichte war, zu der ich auch total, also immer noch stehen würde. Also ich würde manchem kleinen, sehr subjektiven Text von der Anagan immer noch einen Vorzug gegenüber meinetwegen seitenlangen Analysen. Ne?
Ja.
Also obwohl ich die Schwächen davon schon auch sehe, dass das zum Teil auch dann ein bisschen nur in Wortspiele oder sowas so verblassen kann. Und ich denke aber auch, dass man es zum Teil inhaltlich festmachen kann, die Differenz. Also gerade diese ganzen Themen zur Gen- und Reproduktionstechnologien, zur Eifersucht, zu Sadomasochismus. Also, denke ich, haben wir auf eine Art aufgegriffen, die in anderen Zeitungen nicht möglich gewesen wäre.
Eine der grossen Schwächen von Anagan war, dass man eigentlich eher selten inhaltlich diskutiert hat. Dass man geschrieben hat, produziert hat, dass alles schnell hat müssen gehen, immer unter einem gewissen Zeitdruck. Und die inhaltliche Diskussion mit Ausnahme von einer Sadomaso-Nummer unter den Tisch geht, ist. Was sind außer dem Zeitdruck Gründe dafür gewesen?
Ein Problem war, dass manche Frauen sehr schnell so reagieren konnten und gleich so einen Text beurteilen, so Urteile an der Hand hatten. Ne? Also aufgrund von Übungen oder sonst was. Ne? Und dass sich da andere Frauen oft so in Zugzwang gefühlt haben oder das Gefühl hatten, sie kommen gar nicht schnell genug zu Wort oder sie bräuchten mehr Zeit, um die Sachen zu überdenken. Und dann waren aber schon irgendwelche Urteile gefällt, die dann so im Raum standen, wo sich dann viele Frauen so das Gefühl hatten, sie müssen sie entweder dem einen oder dem anderen anschließen und haben aber gar nicht so die, ja, die Zeit, das für sich selbst rauszufinden. Also das war, glaube ich, ein ziemlich wichtiges Problem. So.
Was für eine Rolle hat die Fraktionierung innerhalb von der Zeitungsgruppe gespielt? Zum Beispiel die Fraktionierung, eine von der klassischsten innerhalb von der Linken, in Kultur und Politik.
Naja, also sie nannte sich anders, sie nannte sich Luxustussis und Politomas, wobei natürlich beide nicht passen und beide nicht stimmen und glaube ich auch nur stimmen in der Abgrenzung zu Nana. Also gar nicht für die Frauen, die dann in die einzelne Kiste gepackt werden, sondern halt das Gegeneinanderstellen von den zwei Begriffen hört sich irgendwie auch gut an. Aber ich denke im Prinzip, ja, was war eigentlich die Frage, warum das dazu geführt hat, diese Fraktionierung? Ich glaube, es hat auch einen Grund darin, dass wir schlecht streiten können über bestimmte Sachen immer noch. Ja? Dass wir schlecht Sachen austragen können, dass es so ein Gefühl gibt von sich nicht durchsetzen können und sich zurückziehen auf bestimmte Kategorien. Und so auf der anderen Seite oft so ein Anspruch ist von, wir müssen jetzt was Neues, wir müssen was anderes machen.
Und ja, die anderen dann so zurückstehen. Diese Fraktionskämpfe also noch relativ unkonventionell geführt für andere Projekte. Also wenn man das so ein bisschen in den Rahmen stellt von der Berliner Szene, wie es an anderen Projekten geknallt hat und auch wirklich mit höchstpersönlichen Zerwürfnissen und Fechtereien und Gerüchten und so weiter, glaube ich, haben wir das noch so, also so halbwegs versucht bei uns zu behalten, es unter uns auszutragen, ne? Und trotzdem noch versuchen weiterzumachen. Also dieses Gegenüberstellen, Luxus, dieses Polit-Omas, danach gab es noch einige Nummern, ne? Also wo wir wirklich versucht haben, weiterzumachen. Wir haben uns ja auch nochmal alle zusammengesetzt, um so ein neues Konzept und ein bisschen mehr Professionalität und so weiter zu planen. Ne? Also da sind jetzt nicht Frauen rausgeflogen aus der einen oder anderen Fraktion. Was ich glaube, in anderen Projekten dann sehr oft passiert wäre, ne? Dass sich letztendlich eine Geschichte durchsetzt und die anderen hören auf. Und es war für uns nicht so. Und wir haben ja auch alle zusammen aufgehört, letztendlich. Also bis auf ein paar Frauen, die nochmal aus anderen persönlicheren Gründen vorher gegangen sind. Das waren so ungefähr 3 bis 4 Frauen. Aber das restliche Kollektiv hat zusammen beschlossen, wir lassen die Zeitung. Und das fand ich eigentlich im Nachhinein auch, also wirft eigentlich nochmal ein positives Bild auf die Anagan.
Was hat man von der Anagan in Kreuzberg, in der Frauenbewegung und in der Linken gehalten?
Na, ich denke, das ist von Nummer zu Nummer erstens mal so unterschiedlich gewesen. Es gab eine Zeit lang, wo die Kreuzberger Szene, vor allem auch die Herren, total drauf gegiebert haben, auf die neue Nummer, um zu gucken, was drinsteht. Das Problem in Kreuzberg ist, da wir selber hier wohnen, natürlich viele Leute das auf eine Art schon kennen, was wir an Kernpunkten oder an Ansätzen drin haben. Und dass es auch so eine Müdigkeit gibt, innerhalb von der Kreuzberger Szene genauer zu lesen. Sondern dann hieß es, ach, das kenne ich schon, das Thema hast du mir ja vorgestern schon erzählt, warum soll ich das denn übermorgen noch mal in der Zeitung lesen? Das ist das eine, denn für Berlin, für Rest-Berlin, es ist schwierig zu sagen, weil wir eigentlich unheimlich wenig Post bekommen haben. Und das zum Beispiel auch oft ein Grund war von traurig sein und von Frustration, dass keine Antworten kommen, dass keine Post kommen, wo ich jetzt, oder wo wir festgestellt haben, im Nachhinein, dass quasi nach einem Jahr das erst anläuft. Dass zum Beispiel gerade diese Gengeschichten, dass wir innerhalb dieser Gengeschichten, innerhalb der Entwicklung, die machen, ungeheuer wichtig waren, dass jetzt ganz viele Ankündigungen und Briefe und Sachen kommen, weil jetzt sind wir bekannt. Das war uns, glaube ich, nie klar, dass es ein Jahr braucht, um irgendwie quasi wie eine Institution zu sein, die man kennt, die man respektiert und denen man was schickt. Und ich glaube, für Westdeutschland, im privaten Gespräch hieß es immer, es ist prima, dass es euch gibt, macht weiter. Aber die Frauen haben es nie geschrieben. Und ein Jahr durchzuhalten quasi, ohne ein Feedback zu kriegen oder zu wenig Feedback zu kriegen, ohne eine Streicheleinheit oder außer der Kreuzberger Szene, die immer sagt, das ist doch irgendwie auch Quark, was ihr macht, das kennen wir alle schon, das ist irgendwie schwer durchzuhalten. Ich glaube, beim nächsten Mal wissen wir das, dass es vielleicht ein Jahr dauert.
Ja, aber ich glaube, dass wir zum Beispiel so für die ältere Frauenbewegung oder die Frauenbewegung, die sich so seit Anfang der 70er Jahren so fortgesetzt hat, eine sehr geringe Rolle gespielt haben. Also ich meine, es ist einerseits kein Wunder, weil wir haben uns ja von Anfang an ziemlich abgegrenzt. Also das kann man dann im Nachhinein auch nicht drüber klagen. Ne? Aber da hatte ich doch sehr starken Eindruck, dass wir überhaupt nicht ernst genommen worden. Ne? Sondern da war klar, Anagan kommt aus Kreuzberg, kommt aus einer bestimmten Ecke. Das hat für andere Frauen, die schon länger im politischen Geschehen sind oder in der Frauenbewegung eben arbeiten und leben, nicht unbedingt eine riesengroße Bedeutung. Also zum Beispiel kam von Courage oder von Emma nie irgendwie was, wir wollen mal ein Interview mit euch machen oder wir übernehmen eine Ankündigung oder so eine Anzeige von euch, obwohl wir uns darum bemüht hatten. Ne?
Ob du denkst, dass die Frauen euch gelesen haben?
Oh, kann ich schwer sagen.
Ich glaube nicht.
Ich glaube eher auch nicht.
Ich glaube nicht. Also ich glaube, es hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass ein Jahr einfach zu kurz ist. Ja? Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir nirgendwo präsent waren in den kleinen Zirkeln und Kreisen, die quasi übrig geblieben sind von der großen Berliner Frauenbewegung. Mhm. Dass die auch gar nicht uns kannten. Ja? Wir haben ja Handverkauf gemacht, na gut, und wir sind auch in die Buchläden. Aber es ist nochmal was anderes, wenn du persönlich präsent bist und sie wissen, das ist die und die Frau, mit der kann man dann nochmal streiten, wenn einem das nicht gefällt oder man kann oder sie kann überhaupt nochmal mit dir reden oder irgend sowas. Mhm. Und das waren wir quasi nicht. Ja? Mhm. Da haben wir uns irgendwie auch nicht drum gekümmert. Ja? Mhm. Also wollte ich auch gar nicht als Vorwurf an uns sehen. Ich denke einfach, das war auch zu viel.
Ja? Wir haben doch nicht dieselben politischen Themen gehabt, oder?
Also, jein. Ne? Ich denke, ein paar Sachen hätten wir vielleicht schon durchaus irgendwie mehr zusammenarbeiten können. Ne? Also auch theoretische Sachen, meinetwegen zur historischen Frauenforschung oder Oral History. Oder es hat sich eine Menge Themen gegeben, die wir auch für die Anagan so genommen hätten. Ne? Aber da haben eben zum Teil eben keine persönlichen Kontakte bestanden und dann ist die Anagan eben zu wenig professionell, um etwas bekanntere Frauen auch anzusprechen. Also wir haben ja nie mit unserem Namen veröffentlicht. Also das war ja von Anfang an sehr bewusst. Und ich denke nicht nur wegen so konspirativen oder aufgezwungenen konspirativen Sachen, weil wir eben auch Anschläge veröffentlicht haben, sondern auch, weil wir uns einfach schon so mehr als Kollektiv verstanden haben, wo jetzt nicht die einzelne Frau ihren Namen drunter setzt und das ist dann die und die Autorin für den Artikel, was für andere Zeitungen auch sehr üblich ist. Ne?
Eine Möglichkeit, mit der traditionellen Frauenbewegung und anderen Feministinnen in Kontakt zu kommen, wäre der Weiberrat, der in Berlin geht.
Ja, also von uns aus war dann, glaube ich, einmal einen kurzen Aufruf zu so einer Versammlung für den Weiberrat mit drin. Und ich weiß gar nicht, wer von uns hingegangen ist. Also ich war einmal bei einer etwas größeren Diskussion über Perspektiven der Frauenbewegung. Und da kam eigentlich raus, dass so ein Weiberrat, der jetzt hauptsächlich eben Parteifrauen, also für Berlin war das schon ziemlich zugeschnitten auf Partei, Gewerkschaftsfrauen, Frauen, die in irgendwelchen eher etwas höheren Positionen auch arbeiten und auch eine bestimmte Machtposition haben, dass wir nicht unbedingt das Gefühl hatten, das ist unsere Art von Politik und dass dabei sehr viel rausspringen könnte. Und das war, glaube ich, eine ziemlich allgemeine Einschätzung hier in Berlin.
Thank you.
Anagan war zwar schön, wie sie es von sich selber genug oft behauptet hat. Und trotzdem ist sie nicht von Kritik verschont geblieben.
Die Hauptkritikpunkte, die ich gehört habe an Anagan, waren, dass wir ein Konsumblättchen sind, was man gut 5 Minuten vorm Einschlafen lesen kann, dann schläft man gut und träumt auch süß. Aber dass es inhaltlich für zu gewogen wurde und für zu leicht gefunden. Dass wir nicht tiefschürfend genug gewesen wären, dass wir nichts Neues gebracht hätten, dass unsere Überlegungen bekannt seien. Das waren so die Punkte, die ich oft, sehr oft gehört habe. Dass wir zwar sehr schön zum Ansehen seien, aber dass wir leider inhaltlich etwas schwach. Ansonsten, ich meine, es kommt da immer drauf an, wer kritisiert hat. Die einen haben gesagt, wir sind nicht militant genug und die anderen haben gesagt, um Gottes Willen, ihr müsst euch irgendwie klarer abgrenzen. Und so, ich glaube, was das Problem war, ist, dass wir so recht nie ernst genommen worden sind, auf Dauer. Sondern dass es immer eher so eine Flip-Fraktion zugeordnet war. Mhm. Mhm.
Ja, und das ist nicht natürlich so viel, ne?
Man hat Anna gar nicht ernst nehmen müssen. Sie sei nicht provokativ gewesen. Für meine Zürcherinnenohren tönt das ziemlich absurd, weil ich gerade das Provokative an Anna Gahn eigentlich immer geschätzt habe. Ein wichtiges Beispiel ist für mich die ganze Diskussion im letzten Herbst um den Hungerstreik von der RAF gewesen. Ich habe gestaunt ab der Empörung, wo dann gar Frauen geäussert haben über die Behauptung im Hungerstreikpapier von der Gisela Dutz, ich lese sie vor. Um Perspektiven im Knast geht es uns sicher nicht, wie es überhaupt im Imperialismus keine Lebensperspektive gibt. Also darüber haben sie sich ziemlich lang und breit ausgehalten. Wir werden nachher auch noch ein paar Beispiele hören. Unter anderem haben sie sich auch über den Mord am industriellen Zimmermann als Schlussbouquet vom Hungerstreik negativ geäussert, haben das als bloße Machtdemonstration angestellt.